Einer, der alles hat. Einem, der alles hat, fehlt was. So könnte man die Geschichte überschreiben, die der Predigttext heute erzählt. Ich lese aus dem Evangelium nach Markus, Kapitel 10, ab Vers 17. Und als er, Jesus, auf den Weg hinausging, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, dass ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte ihm, Lehrer, dies alles habe ich bewahrt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, was du hast, verkauf es und gib den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Der aber verfinsterte sich bei dem Wort und ging weg, traurig. Er hatte nämlich viele Besitztümer. Soweit dieser Text aus dem Markus-Evangelium. Jesus will gerade gehen, da kommt einer und will was von ihm. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herbei. Was für einer ist das? Ein junger Mann, so lesen wir bei Matthäus. Das griechische Wort Neaniskos, das bezeichnet einen Mann bis 40. Lassen wir noch als jung durchgehen, ne? Diese Notiz hat es in die Überschriften geschafft. Der reiche Jüngling trifft es nun nicht mehr ganz. Lukas nennt ihn einen mit einem Begriff, der bezeichnet einen Vorgesetzten, eine Führungskraft. Markus sagt einfach einer, es kam einer. Ein Unbekannter ohne Namen, Mr. X. Vielleicht lässt Markus das absichtlich offen. Da kann man besser mal probeweise den eigenen Namen einsetzen. Und Mr. X stellt Jesus eine Frage. Guter Lehrer, was soll ich tun, dass ich ewiges Leben erbe? Und dabei sehen doch alle, die dabei stehen, der hat doch alles, was man sich wünschen kann. Das sieht man gleich, was der anhat. Das kann sich sonst hier niemand leisten. Die wertvollen Ringe an seiner Hand. Und vielleicht kommt er aus der weißen Villa von dort oben mit dem Springbrunnen davor. Der kann sich doch alles leisten. Der kann aus dem Vollen schöpfen. Was will denn der noch mehr? Karriere hat er auch gemacht. Eine höhere Führungsposition. Und dafür ist er noch ziemlich jung. Also offensichtlich ein begabter, ein fähiger Mensch. Und immer noch nicht zufrieden. Der hat alles, was... Ja, das alles war es offensichtlich für ihn noch nicht. Er will noch mehr. Einem, der alles hat, fehlt was. Vielleicht hat er schon öfter gedacht in seinem bisherigen Leben, wenn ich erst das noch habe, dann hatte er es. Und das war auch schön, aber es war doch nicht das. Oder er hat gedacht, wenn ich erst das geschafft habe, dann. Und dann hat er es geschafft. Mit viel Einsatz, er war stolz drauf, zu Recht, aber es war dann doch nicht das. Trotz allem spürt er irgendwo einen empfindlichen Mangel. Und jedes Mal bleibt dann noch so ein Hunger nach, ja, wonach eigentlich? Etwas fehlt. Es ist eine innere Unruhe. Ein Signal für ein nicht gelebtes Leben. Und es muss doch ein Leben geben, das diesen Hunger stillt. Etwas, das diese Lücke füllt. Was soll ich tun, dass ich ewiges Leben erbe? Der hat etwas gelernt. Der hat gelernt, dass es noch mehr Dinge auch nicht bringen werden. Dass es noch mehr Karriere auch nicht bringen wird. Dass das etwas anderes ist, was fehlt. Dass dieses Das auf einer anderen Dimension liegt. Soll ich erst mal zumachen? Ne? Nicht, dass wir klirren, wenn wir uns bewegen. Und das ist doch ein Traum für einen religiösen Lehrer. Da kommt einer, der ist jung, der ist erfolgreich, der ist begabt und er ist auf der Suche, auf einer ernsthaften Suche. Der hat gemerkt, Erfolg ist nicht alles, Besitz ist nicht alles. Der denkt weiter als nur bis zur Rente. Der sucht nach wirklichem Leben. Und der ist auch noch bereit, dafür etwas zu tun. Guter Lehrer, was soll ich tun, fragt er, dass ich ewiges Leben erbe. Du, Jesus, sagt er, du bist was Besonderes. Du strahlst das aus, dieses Leben, das ich suche. Du siehst aus, als hättest du es gefunden. Wenn also jemand, dann du, der mir das sagen kann, wo ich das fehlende Puzzlestück für mich finde und wie ich das finde. So ein Mensch, so eine Frage, das ist doch ein Traum. Da wird Jesus jetzt alles tun, um so jemanden dauerhaft für sich zu gewinnen. Und das macht er tatsächlich, auch wenn es sich erstmal anders anhört. Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut, als nur einer. Gott. Was nennst du mich gut? Da kommt jemand, der stellt eine tiefe existenzielle Frage nach wirklichem Leben. Und der Gefragte, der plafft ihn an, weil ihm etwas an der Anrede nicht gefällt. Könnte man denken. Aber es geht hier um etwas viel Wesentlicheres. Jesus klärt vorab mit ihm, was Mr. X von ihm erwarten kann und was nicht. Guter Lehrer, das ist höflich, das ist wertschätzend und soweit auch schön. Aber es steckt eine bestimmte Erwartung drin in dieser Anrede. Und damit wird das Gespräch in eine bestimmte Schublade gesteckt. In die Schublade Diskussion mit einem klugen, erfahrenen, geschätzten Lehrer und Experten. Und dem ist etwas zuzutrauen. Wesentliche Einsichten, motivierende Anstöße. Richtungsweisende Worte, die kann man dann diskutieren, die kann man hinterfragen, die kann man prüfen, darüber nachdenken, entscheiden, was man damit macht, was man damit in sein Leben hineinnimmt. Solche Gesprächspartner zu finden, ist etwas Wertvolles. Aber Jesus macht klar, ich bin so einer nicht. Diese Sorte guter Lehrer. Da hast du dich in der Schublade vertan. Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Er sagt, wenn du diese Frage an mich stellst, nach dem ewigen Leben, dann stehst du damit nicht vor einem guten Lehrer, sondern du stehst damit vor Gott selber mit dieser Frage. Und du wirst keinen klugen Diskussionsbeitrag zu hören bekommen, sondern Weisung von dem einen Gott. Du wirst keine Antwort bekommen, die zu dem bekannten Willen Gottes eine eigene Meinung hinzufügt. Diese Weichenstellung vorweg. Was soll ich tun, war die Frage. Und Jesus beantwortet sie ihm jetzt. Er sagt, du kennst die Antwort, sie ist einfach. Vers 19. Die Gebote weißt du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Gelingendes Leben, ewiges Leben, richte dich nach den Lebensregeln Gottes, sagt er. Und dann zählt er eben einige auf. Bewahre die Ehrfurcht vor dem Leben, nicht töten. Achte die Lieben, die Liebe der Menschen, die zusammengehören, nicht Ehe brechen. Lass deine Eltern nicht im Stich, wenn sie alt und gebrechlich sind. Sag über andere nichts Falsches, nichts Halbwahres, das ihnen schaden soll. Nicht falsches Zeugnis geben. Bereichere dich nicht, indem du behältst, was anderen zusteht. nicht vorenthalten. Eigenartig, wenn man diese Gebote ansieht, die Jesus hier aus dem Kopf so zitiert, da ist kein einziges Gebot dabei, in dem von Gott die Rede ist. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also so fangen die Gebote ja an. Das sind lauter Anregungen, lauter Anweisungen, die unser menschliches Zusammenleben regeln. Die sogenannte zweite Tafel der Gebote, in der es um das menschliche Zusammenleben geht. Die ganz praktischen Sachen. In zufälliger Reihenfolge aus dem Gedächtnis genannt. So menschlich, so irdisch antwortet Jesus auf die Frage nach dem ewigen Leben. Gelingendes Leben, halt dich an die Lebensregeln Gottes. Das klingt fast zu einfach, einerseits. Andererseits hätten wir einen Haufen Ärger weniger im persönlichen Leben und weit darüber hinaus, wenn wir uns nur nach diesen paar Geboten richten würden. Diese Grenzen zu übertreten, macht das Leben nicht einfacher, sondern alles noch viel komplizierter. Und viele spezielle Fragen an Gott sind unnötig, weil sie in ein paar grundlegenden Regeln beantwortet sind, die Gott uns gegeben hat und die wir alle kennen. Nun, von diesem Mann, der zu ihm gekommen ist, ausgesehen, stellt es sich vielleicht anders dar. Er wird vielleicht denken, nun Jesus, das war wohl nichts. Das ist ja nichts Neues. Da sucht einer nach dem Besonderen, nach dem fehlenden Puzzlestein, nach dem tieferen Leben. Und er fragt den besten Experten, den er kriegen kann. Und er speist ihn ab mit Lehrbuchwissen für die erste Klasse. Natürlich kennt er das. Er kennt das aus dem FF und er kennt es nicht nur. Vers 20. Er aber sagte ihm, Lehrer, dies alles habe ich bewahrt von meiner Jugend an. Von Jugend an. Das heißt, seit er 13 ist. In dem Alter wurde er verpflichtet auf das Halten der Gebote, wie alle jüdischen Jungen. Und er hat es geschafft. Kein Mord, kein Ehebruch, kein Diebstahl, keine Falschaussage. Diese Grenzen hat er nicht überschritten. Das kennt er schon. Das macht er schon. Hat aber nicht gereicht. Das ist ja das Problem. Ganz schön selbstbewusst, dieser Kerl. Sagt er doch allen Ernstes, also wenn ich so die letzten 10, 20, fast 30 Jahre Revue passieren lasse, irgendein Fehler von Belang ist mir bisher noch nicht passiert. Klar doch, so wird es sicher gewesen sein. Und jetzt kann Jesus ihn in der Luft zerlegen. Jetzt kann er ihn unsanft auf den Boden holen. Also junger Mann, jetzt halt mal die Luft an. Kein Mensch hält ein Leben lang alle Gebote. Gucken wir bloß mal nach gestern und das Gebot, den Nächsten zu lieben wie dich selbst. Was Sie mir hier erzählen, das ist doch Müll. Das sagt er nicht. Das macht er nicht. Stattdessen macht er etwas anderes und ich denke, was jetzt kommt, ist das Herzstück dieser Begegnung, ist ihre Mitte. Jesus aber blickte ihn an und gewann ihn lieb. Sowas wird im Neuen Testament ganz selten erzählt. Blicke, Gefühle, das sind die biblischen Erzähler sparsam. Aber es gibt Blicke, es gibt Augenblicke, die vergisst man nicht. Die gehen mit durchs ganze Leben. Jesus blickt ihn an und zeigt ihm, du bist geliebt. Und das heißt jetzt im ewigen Leben sein. Das ist das ewige Leben. Dass der liebevolle Blick Gottes auf dir ruht. Jesus aber blickte ihn an und gewann ihn lieb. Der Junge redet Mist und Jesus liebt ihn. Mit seinen Fragen, mit seinem Mangel, mit seiner überbordenden Überzeugung von sich selbst. Schön. Ihr könntet die Geschichte enden, Happy End. Aber sie geht weiter. Sie geht weiter, weil Jesus diesen Menschen liebt. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir. aha, wir kommen zum Punkt. Das war doch sein Empfinden, dass da noch was fehlt, dass etwas Entscheidendes fehlt. Jetzt also endlich. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir. Geh hin, was du hast, verkauf es und gib den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Drei Dinge, geh hin und gib und komm. Die Antwort ist unkompliziert, die ist unmissverständlich und unbequem. Aber die bequemen Antworten sind häufig ohnehin nicht viel wert. Geh und komm, sagt er. Also genauer drei Schritte. Du gehst jetzt nach Hause, dort holst du alles zusammen, was du hast, machst es zu Geld, Grundstücke, Fahrzeuge, was du so in deinem Haus hast, alles. Dieses Geld gib es weg, alles. Gib es Armen, die es nötig haben. Und dann kommst du wieder zu mir und gehst mit mir, wohin ich gehe. Du hast gefragt, was du tun sollst. Ich sag's dir, gehen, verkaufen und verschenken, mitkommen. So wie der Mensch, von dem Jesus mal erzählt hat, der einen Schatz in seinem Acker gefunden hat. Und der geht hin und der verkauft alles, um diesen Schatz zu bekommen. Und voll Freude heißt es da, verkauft er alles, weil das, was er bekommt, viel wertvoller ist. Du hast gefragt, was du tun sollst, sagt Jesus, ich sag's dir. Gehen, verkaufen, verschenken, mitkommen. Und damit erwischt er ihn an einem wunden Punkt. Das ist ein Mann, der sicher gehen will. Der sagt, das mit den Geboten, das habe ich gemacht. Das habe ich sorgfältig gemacht, das habe ich langfristig gemacht. Aber ob das reicht? Ich würde auch gern etwas darüber hinaus tun. Hast du einen Vorschlag? Auf Sicherheit gehen. Und dem sagt Jesus, dem, der da auf Sicherheit gehen will, sagt Jesus, lass los, womit du dich sichern willst. Dein Besitz, gib ihn weg. Dann hat er keine Reserve mehr. Dann ist er ganz und gar auf Jesus angewiesen. Das erfordert ein immenses Vertrauen. Wenn das mit Jesus schief geht, dann ist ihm der Rückweg versperrt. Sicherheit und Vertrauen. Sein Wunderpunkt. Andererseits ein faszinierendes Angebot. Ballast abwerfen. Leben mit leichtem Gepäck, wie er es seit früher Kinderzeit nie wieder hatte. Gib's den Armen, damit zeigst du, dass du es hast und es nicht dich hat. Das erste Gebot, keine anderen Götter neben dem einen guten Gott. Und dann bist du frei, dann kommst du und folgst mir nach. Und wo ich hingehe, dahin kommst du mit, mir hinterher, Nachfolge. Der fragt nach seinem Weg zum ewigen Leben. Und Jesus antwortet, ich rufe dich, das ist alles. Dafür sollst du dich frei machen. Und jetzt hat er seine Antwort, jetzt weiß er, was ihm fehlt und wovon er zu viel hat. Jetzt weiß er, was er tun kann, um dieses Leben zu finden, dass es wert ist, gelebt zu werden. Jetzt kann er dieses Leben haben, wenn er es will. Der junge Mann will nicht. Der aber verfinsterte sich bei dem Wort und ging weg. Als er das hört, fällt ein Schatten auf sein Gesicht. Es wird düster, es verfinstert sich. Er war bereit, etwas zu tun. Er war bereit, einiges zu tun. Zu den 10 Geboten, die er von Jugend auf gehalten hat, hätte er auch ein 11. hinzugenommen und ein 12. mit verschärften Bedingungen für Fortgeschrittene. Das hätte er gerne akzeptiert. Er wäre gern bereit gewesen, stundenlang in einem verdunkelten Zimmer zu beten oder zweimal die Woche einen Fastentag einzulegen oder was auch immer. Aber nicht das. Er geht weg. Er diskutiert nicht, er versucht nicht zu verhandeln. Er geht. Nicht leicht hin. Der aber verfinsterte sich bei dem Wort und ging weg. Traurig. Das zeigt, was Jesus ihm sagt, ist angekommen. Er war angerührt im Innersten. Er spürt etwas, er ahnt etwas von dem Leben, das auf ihn warten könnte. Ein Hauch davon hat ihn erreicht. Und er nimmt Jesus ab, dass es dieser Weg ist, auf dem er zu diesem Leben kommt. Und lässt es sausen. Und spürt dabei den Verlust. Traurig. Immerhin, das ist ja schon was, wenn jemand die eigene Trauer spüren kann. Die Trauer im Herzen. Trauer darüber, dass ich so bin, wie ich bin. So abhängig vielleicht. Und dass ich mit all meinem Bemühen mich nicht besser machen kann, als ich bin. Der Mann ist erschüttert über das Wort Jesu. Und das heißt ja, erschüttert über sich selbst. Und das ist gut, wenn ich zu erschüttern bin. Wenn ich vielleicht weinen kann über nicht gelebtes Leben. Diesen eigenen Schmerz spüren. Das könnte ein Anfang sein. Er aber ging traurig davon. Das könnte für den jungen Mann der erste Schritt ins Leben sein. Der aber verfinsterte sich bei dem Wort und ging weg, traurig. Er hatte nämlich viele Besitztümer. Er hat seine Wahl getroffen, er geht. Jesus hat für ihn kein Wort mehr. Hier ist ein Mensch, für den Jesus keinen Trost hat. Obwohl er ihn liebgewonnen hat. Obwohl er ihn beschenken wollte. Er wollte ihm das ewige Leben schenken. Er hat ihn berufen, er hat ihn eingeladen, ihm zu folgen. Aber der hat er abgelehnt. Und damit ist das Gespräch zu Ende. Es fällt kein Wort mehr. Seine weitere Geschichte kennen wir nicht. Ist es geblieben bei seiner Ablehnung? Oder war das vielleicht nur ein letzter Fluchtversuch? Wir erfahren es nicht. Was wir erfahren, mit Jesus zu diskutieren, das kann eine unerwartete Wendung nehmen. Ein schönes Lehrgespräch mit wirklichen Fragen, auch mit der Frage, was soll ich tun? Und dann kann es passieren, dass aus dem Lehrgespräch eine Berufungsgeschichte wird, dass Jesus sagt, komm mit. Also Vorsicht beim Beten, beim Bibellesen, beim Kontakt mit Leuten, die mit Gott in Kontakt sind. Kann sein, aus einer Diskussion wird eine Berufungsgeschichte. Und es kann passieren, dass Jesus die Frage, was soll ich tun, tatsächlich beantwortet. Womöglich auf eine radikale Weise. Womöglich so, dass er einen wunden Punkt trifft. Womöglich ist das, was wir dann von ihm zu hören bekommen, eine Zumutung. Das kann passieren. Wie ist das nun mit dieser Forderung? Geh hin und verkauf alles, was du hast und gib es weg. Und komm, folge mir nach. Gilt das für alle? Das gilt nicht für alle. Das war ein aktuelles Gebot in eine konkrete Situation, eine konkrete Berufung für diesen Menschen. Das kann man also nicht allgemeingültig machen. Von der reichen Lydia in Philippi hat Jesus nicht verlangt, dass sie alle ihre Konten auflöst, sondern er hat sie mit ihren Mitteln gebraucht, um die erste Gemeinde in Europa zu bauen. Eine bestimmte Situation, eine konkrete Berufung, wobei eine solche Situation, eine solche Berufung kann wiederkehren und ist auch in der Geschichte der Kirche immer mal wiedergekehrt, dass Jesus das von einem Menschen verlangt hat und dass es jemand getan hat und Enormes daraus entstanden ist. Jesus kann eine solche konkrete Berufung wieder aussprechen. Was jedenfalls für alle gilt, ist das mit den Geboten. Und auch die Einladung, komm, folge mir nach. Das gilt für alle, für Arme und Reiche und für die dazwischen, damals und heute. Und es gilt, dass es Dinge geben kann, die uns zurückhalten, die uns hindern dabei, nachzufolgen. Bei dem jungen Mann war sein Besitz, seine Sicherheit, ein starkes Hindernis für viele. Und deshalb seufzt Jesus dann und sagt, ein Reicher hat es schwer. Das werden wir uns dann in 14 Tagen nochmal genauer angucken. Es können auch ganz andere Dinge sein, die uns festhalten, die uns die Freiheit nehmen. Freiheit, darum geht's, wenn Jesus zu ihm sagt, eins fehlt dir. Nicht noch ein Gebot obendrauf, das fehlt ihm nicht. Nicht noch eine Zugabe für Fortgeschrittene, sondern die eine Sache, die ihm seine Freiheit nimmt. Deshalb soll er sich davon trennen. Es geht um Freiheit. Nicht darum, dass Jesus ihm was nehmen will, was wegnehmen will. Nehmen will er ihm das, was ihn bindet, was ihm die Freiheit raubt, den Ballast, der ihn unten hält. Und deshalb ist das ein Angebot. Das ist nicht der Preis, das ist ein Angebot, ein gutes Angebot. Auch wenn es teuer ist. Gerade weil es teuer ist. Und damit ist er dran an der zentralen Not dieses Mannes. An dem, was ihn an dem Leben hindert, was Jesus ihm schenken will. Und das unendlich viel wertvoller ist als das, was er dafür aufgeben soll. Wir erinnern uns, Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Diese Mitte der Geschichte. Und dann sagt er ihm das. Aus Liebe. Weil Jesus uns liebt, mutet er uns etwas zu. Gerade an diesen Punkten, an denen wir uns abhängig machen und am Leben hindern. Wunde Punkte. Wenn Jesus so einen trifft, dann tut das weh. Und dann stehe ich vielleicht auch vor so einer Frage. Gehe ich jetzt hin und trenne mich davon? Und gewinne die Freiheit und bekomme einen Schatz, der ungleich wertvoller ist? Oder gehe ich weg, traurig, weil ich dazu nicht bereit bin? Jesus selbst war dazu bereit. Er war auf dem Weg nach Jerusalem, als das mit dem jungen Mann passierte. Und seine Jünger waren dazu bereit. Er hat ihnen gesagt, was sie erwarten würde. Und sie waren dazu bereit. Sie haben alles zurückgelassen. Sie haben diese Freiheit erlebt und etwas ungleich Wertvolleres dafür erhalten. Es geht um die Freiheit von dem, was uns hindert an der Nachfolge. Und das können ja ganz verschiedene Dinge sein. Bei dem jungen Mann war es der Besitz. Bei mir ist es vielleicht was anderes. Bei dir ist es vielleicht auch was anderes, was uns hindert. Was dazu führen kann, dass wir lieber weggehen, wenn auch traurig, dass wir auf die Nachfolge verzichten, auf dieses Leben verzichten. Ein guter Tausch wäre das nicht, das sehen wir an dieser Begegnung. Traurig wäre das am Ende. Was könnte das sein, dieses Hindernde bei dir? Und dann dieser Augenblick, dieser Blick. Jesus aber blickte ihn an und gewann ihn lieb. Und ich bin überzeugt, diesen Augenblick gibt es auch für dich. So hat Jesus dich angesehen. So sieht er dich an und mich. Und gerade deshalb kann es passieren, dass er dann sagt, eins fehlt dir. Weil das eben nicht so bleiben muss, dass uns eins fehlt. Und dann lädt er uns ein zur Freiheit, uns zu lösen von dem, was uns zurückhält. Und dann lädt er uns ein zum Vertrauen auf den einen, der gut ist, Gott. Und dann lädt er uns ein, von seiner Fülle zu leben, in seiner Nachfolge. Und dann sagt er uns, ich rufe dich. Das ist alles. Amen.